Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unsere heutige Gästin, die Präsidentin der Technischen Hochschule, Dr. Muriel Kim Helbig. Herzlich willkommen, liebe Frau Helbig, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ich würde den Zuhörern gerne einen kleinen Einblick in Ihre Stationen, in Ihren Lebenslauf geben, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen können und Sie dürfen dann einfach korrigieren, ergänzen, wie Sie mögen. Sie sind in Washington, D.C. geboren, Frau Helbig. Sie sind in den USA, im Libanon und in Deutschland aufgewachsen, haben an der Universität Potsdam Psychologie studiert, Forschungsaufenthalte in Palermo, Los Angeles und Taifa erlebt. 2016 haben Sie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena promoviert. Ihre beruflichen Stationen führten Sie im Bereich Wissenschaftsmanagement an die Bauhaus-Universität Weimar, wo Sie von 2009 bis 2014 als Dezernentin für internationale Beziehungen tätig waren. Und nun sind Sie seit 2014 Präsidentin der Technischen Hochschule Lübeck, damit die erste Frau an der Spitze der früheren Fachhochschule. Und 2019 sind Sie für 6 weitere Jahre gewählt worden. Sie haben auch diverse Ehrenämter inne, sind zum Beispiel seit 2020 Vizepräsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und Sie leben mit Ihrer Familie, mit Katze und mit Hund in Lübeck.
Stimmt fast. Es war ein Zahlendreher drin bei der Promotion. Da war ich doch noch ein bisschen jünger. Das war 2006. Und wir leben auch tatsächlich nicht ganz in Lübeck, sondern fast in Lübeck.
Also das heißt so am Rande.
In Fahrraddistanz,
genau. Okay, es liest sich trotzdem sehr schön und eindrucksvoll. Gleich mal zu Beginn die Frage, warum wollten Sie in die Nähe oder nach Lübeck? Was hat Sie an der Stelle vor allem gereizt?
Also es hat mich vor allem die Stelle gereizt. Mhm. Wir haben die Stellenausschreibung gesehen. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen, sie dann meinem Mann gezeigt, fand, dass die Ausschreibung, die die damalige Fachhochschule gestellt hat, sehr offen war und gleichzeitig selbstbewusst und relativ spezifisch. Und das Außergewöhnliche an dieser Ausschreibung war, dass dort explizit auch nach Wissenschaftsmanagerinnen gefragt wurde. Da ich keine Professur habe, was üblicherweise der Weg hin ist zu einer Präsidentschaft an einer Hochschule, geht das dann eben über den Weg Wissenschaftsmanagement. Und dass das hier so explizit angesprochen war, hat mich interessiert. Und in Lübeck war ich zufälligerweise wenige Monate vorher gewesen auf einer Tagung, nur relativ kurz. Aber wir haben sofort gesagt, ja, das klingt nach einer spannenden Stadt.
Und mal so, um die Basics zu klären, wie kann man sich Ihren Job vorstellen? Was sind Ihre Aufgaben?
Also, dem kann man sich auf zwei Wegen nähern. Das eine ist relativ dröge über das Hochschulgesetz. Im Hochschulgesetz steht drin, wofür man als Präsident, Präsidentin verantwortlich ist. Das ist die Hochschule nach außen zu repräsentieren, quasi für alles verantwortlich zu sein, Vorgesetzte der Beamtinnen und Beamten. Da gibt es so ein paar Punkte. Und dann kann man das Ganze so ausgestalten, wie man es für die Hochschule und für sich selber passend findet. Also ich beispielsweise bin mit einem starken Fokus auf Internationalisierung sowohl berufen worden als auch gekommen. Die Technische Hochschule Lübeck ist sehr stark, auch im Bereich Transfer und in digitaler Lehre beispielsweise. Und so kann man dann Schwerpunkte setzen und sich auch selber überlegen, in welche Richtung möchte man diese Hochschule weiterentwickeln. Das hätte jemand anderes aber auch ganz anders gemacht. Und dessen Alltag würde dann ein bisschen anders aussehen. Also es sind so ein paar Eckpfeiler, Gremiensitzungen, Gespräche, Termine, Repräsentanzen. Aber ob man seinen Schwerpunkt dann auf Außendarstellung oder auf Forschungstransfer oder wo auch immer drauf legt, da ist doch viel Freiheit in diesem Posten.
Okay, und nun sind Sie die erste Frau an der Spitze. Was hat sich verändert, seit Sie die Hochschule leiten? Kann man das so sagen?
Ich kann schon sagen, was sich verändert hat an der Hochschule. Ob das damit zusammenhängt, dass ich eine Frau bin, würde ich jetzt bezweifeln. Mhm. Also ich kann schildern, beispielsweise, es gibt so Marker, die sind, glaube ich, in der Stadt auch wahrgenommen worden. Also zum Beispiel, dass wir die Hochschule umbenannt haben. das ist so etwas, was passiert ist. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Das war wirklich ein intensiver Abstimmungsprozess innerhalb der Hochschule, der sehr stark auch mit einem Selbstfindungsprozess zusammenhing. Also was wollen wir für eine Art von Hochschule sein? Können wir uns auf bestimmte Themenfelder und Schwerpunkte einigen und verständigen? Passt das zu unserem Selbstverständnis, dass wir sagen, dass wir eine technische Hochschule sind? Bedeutet das, dass wir vielleicht zukünftig Fächer ausschließen, was wir gar nicht wollen? Also es war ein großer Prozess, den wir intensiv geführt haben und der uns sehr, sehr vorangebracht hat. Das wäre so eine Sache beispielsweise. Oder eine andere Sache war 2019, haben wir das große Jubiläum gefeiert vom Hochschultyp. Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland 69 den Typ Fachhochschule eingeführt und das haben wir in Lübeck unter der Schirmherrschaft vom Bundespräsidenten Steinmeier gefeiert und gewürdigt. Das war auch was mit dem großen Campus-Festival beispielsweise. Also ich denke, da gibt es so ein paar Marker, die man nach außen gut merkt und ein paar, die man nach außen nicht merkt, aber nach innen beispielsweise haben wir die ersten Hochschulstrategien erstellt. Und haben die verknüpft mit Internationalisierungs-, Digitalisierungs-, Transferstrategien und so weiter. Also da gibt es so einiges, was aber nicht auf meinem Mist alleine gewachsen ist, sondern wofür man immer wirklich die ganze Hochschule braucht. Oder zumindest viele, viele im Team. Also oftmals ist es wirklich so, dass ich mich da vorne hinstellen kann und verkünden kann, was wir Schönes machen. Und tatsächlich haben es ganz, ganz viele Hände und Köpfe bewerkstelligt.
Und was ist Ihnen da besonders wichtig in der Zusammenarbeit mit Ihrem Team?
Mit dem Kernteam jetzt? Also mit denen, mit denen ich auf einem Flur sitze oder mit der Hochschule insgesamt?
Vielleicht auch insgesamt so, ja.
Mir ist es wichtig, dass wir uns klar machen, in was für einer Funktion und in was für einer Rolle wir zusammenkommen. Also dass wir uns in einem professionellen Kontext bewegen und deswegen auch gewisse Gepflogenheiten und gewisse Kommunikationsregeln wahren und gleichzeitig uns auch immer bewusst machen, dass man sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt und dass es einem dort gut gehen soll. Ich glaube, das ist so das Spannungsfeld. So auf der einen Seite anerkennen, dass die Menschen da viel ihrer Lebenszeit reinstecken in diese Hochschule und deswegen haben die auch ein angemessenes Umfeld vorzufinden. Deswegen müssen wir auch pfleglich miteinander umgehen. Wir können es uns aber auch schön machen in der Art. Es ist nicht verboten, da auch mal zu lachen oder mal fünfe gerade sein zu lassen.
Jetzt haben wir ein paar Highlights gehört. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, gibt es da Visionen oder Ziele oder was würden Sie gerne noch erreichen oder vielleicht auch verändern, gestalten?
Was mich wirklich wurmt und wo ich sehr, sehr gerne Veränderungen erleben würde, mir das auch jetzt nochmal als Startpunkt für dieses Jahr noch deutlicher vorgenommen habe, ist tatsächlich die Frauenquote bei unseren Professorinnen. Die hat sich während meiner Amtszeit gar nicht verändert. Also neulich hat, ich glaube, der UN-Generalsekretär gesagt, in 300 Jahren haben wir Gleichstellung erreicht. Also nicht an der TH Lübeck im Bereich der Professorinnen, dort noch lange nicht. Auch in 300 Jahren nicht, wenn es so weitergeht. Das finde ich inakzeptabel. Da hat niemand Schuld dran. Das will ich damit nicht sagen, aber das ist kein Zustand, den wir hinnehmen können. Also das ist ein dickes Brett, da würde ich aber sehr, sehr gerne ran. Ich freue mich wahnsinnig, dass es uns gelungen ist, zusammen mit der Universität ein großes Projekt einzuwerben. Das nennt sich Innovative Hochschule. Da werden wir für die nächsten Jahre, ich glaube, insgesamt 15 Millionen Euro Fördermittel bekommen. Und wenn es gut läuft, die Hochschule wirklich noch mal ein Stück weit zum positiven Sinne auf den Kopf stellen, was die Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen angeht, regionalen Unternehmen, also der ganze Bereich Innovation und Transfer. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert. Da sind die Weichen schon gestellt, dass da wirklich was Großes draus werden kann. Und das Thema Internationalisierung bleibt natürlich ein Herzensthema. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es uns gelingt, die Austauschmöglichkeiten, die wir ja jetzt schon bieten, für alle, nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrende und auch für Verwaltungsangestellte, dass die noch viel mehr genutzt werden, dass es uns gelingt, noch viel mehr Austausch hinzubekommen, viel mehr interkulturelle Erfahrungen, bunterer Campus. Das wäre schon wirklich sehr, sehr schön. Und auf welchen Weg wir uns auch noch machen müssen, natürlich ist das Thema Digitalisierung. Wie soll die Hochschule der Zukunft aussehen? Wie sieht die Lehre der Zukunft aus? Wie muss eine Hochschule rein räumlich gestaltet sein, damit sie sowohl eine Präsenzhochschule ist, mit aber auch den digitalen Elementen und Vorzügen, das kommt alles auf uns zu. Und inhaltlich finde ich unsere Ausrichtung genau richtig, nämlich dass wir uns auf Ressourcen, auf Lebenswelten, auf Technik und Mensch beziehen, also dass Gesundheitsfragen, Nachhaltigkeitsthemen wirklich einen großen, großen Fokus bei uns haben.
Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Also wir haben auch viel erreicht. Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf die, weil das auch eine Frage von mir war, Sie haben jetzt die Frauenquote genannt, aber vielleicht woran liegt es auch, dass Frauen so unterrepräsentiert in den technischen Berufen sind und was kann man tun?
Wenn ich wüsste, was man tun kann, dann glaube ich, wären wir ein großes Stück weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir da alle so ein bisschen im Dunkeln tappen oder dass wir Expertinnen und Experten zu dem Thema haben, die wir zu wenig hören. Wenn ich auf die Anzahl der Professorinnen blicke bei uns an der Hochschule, dann kann ich sagen, dass die Frauen, die sich bei uns auf eine Professur bewerben, auch überproportional genommen werden. Also die berufen wir auch zu einem besonders hohen Teil. Es liegt nicht daran, dass es einen Vorbehalt gibt, sobald man erstmal ins System gekommen ist, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, dass sich die Frauen überhaupt bewerben? Und das gilt auch für das Studium. Und ich höre verschiedene Dinge, woran es liegen könnte. Ich bin dazu tatsächlich selber auch keine Expertin, aber beispielsweise sind es natürlich die Vorbilder. Es ist die Sprache. Ich muss mal sagen, wenn wir weiterhin an so Begriffen wie Elektrotechnik und Maschinenbau festhalten, das ist einfach nicht so besonders anspruchsvoll. In dem Moment, wo wir Medizin dazu packen oder Gesundheit oder Umwelt, das ist schon was ganz anderes. Es ist oft auch die Art und Weise, wie wir die Inhalte beschreiben. Da beschreiben wir zuerst, was weiß ich, die Pumpe und nicht, dass man, wenn man das kann, was weiß ich, für sauberes Wasser für ganze Dörfer sorgen kann. Also nicht den Sinn und den Zweck dahinter, sondern das technische Format. Und da sprechen wir halt unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich an. Und den Wechsel zu machen hin zu einer inklusiveren Ansprache, Beschreibung, Bewerbung, der ist relativ weit. Und trotzdem muss ja schon vorher irgendwas passiert sein, weil im Kindesalter spüren wir die Unterschiede nicht. Das passiert dann ja irgendwann, bevor sie sich für ein Studium entscheiden, dass es schwierig ist. Und ja auch nicht in allen Kulturen, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Insofern habe ich das Gefühl, dass wir uns momentan auch ein bisschen was vergeben, weil wir für diese Themen zu sehr mit Menschen, beispielsweise wie mir, reden, die in so einem Umfeld arbeiten, aber zum Beispiel nicht zu so einem Thema forschen. Und das wären für mich die Personen, die wir eigentlich fragen und viel mehr einbeziehen müssten.
Aber Sie gehen auf jeden Fall mit gutem Vorbild voran. Es ist spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ja. Und dann noch die Frage, gibt es Wege, wie die Technische Hochschule über die Forschung, über Transfer, über Fachkräfte-Thematiken in die Stadt wirkt?
Ja, es gibt noch den ganzen Bereich, man nennt es Third Mission oder Wissenschaftskommunikation. Das heißt, die Ergebnisse aus unserer Forschung oder aus unserer Arbeit so aufzubereiten, dass sie für Bürgerinnen und Bürger interessant ist. Das machen wir zum Beispiel über den Junior Campus schon für Kinder ab Kindergartenalter bis, ich glaube, zurzeit ungefähr 8. Klasse, wo wir sehr früh versuchen, die Begeisterung für Technik, Naturwissenschaften zu wecken und auch Kindergärten und Schulen zu unterstützen, dass sie diese Themen in ihre eigenen Institutionen bringen. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde, ist das Lübeck Hoch 3 Projekt. Lübeck Hoch 3 war alle drei Lübecker Hochschulen involviert sind, die Musikhochschule, die Universität und die Technische Hochschule Lübeck. Und die Idee ist, dass wir Veranstaltungen für Lübeckerinnen und Lübecker machen, an denen immer mindestens zwei Hochschulen beteiligt sind. Also ob das ein Science Slam in der Petrikirche ist, wo wir auf lockere Art und Weise Forschungsergebnisse präsentieren, oder ob das Veranstaltungen sind wie der Abend der Vielfalt, der letztes Jahr stattgefunden hat. Also wirklich ganz, wir haben auch einen Podcast, Gedankensprünge zum Beispiel, also ganz vielfältige Wege, wo wir versuchen, das, was da auf dem Campus stattfindet, so zu kommunizieren und darüber in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen, dass es für alle Seiten interessant ist. Und das ist wirklich gewinnbringend, ich glaube, für alle Beteiligten und bringt auch so eine Stadt genauso weiter wie die Hochschulen tatsächlich auch, weil es ja nochmal ein ganz anderer Resonanzraum ist, den man dann auf seine Arbeiten, seine Aktivitäten erhält.
Wir wollen nochmal Lübeck als Hochschulstandort uns angucken. Mhm. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Hochschulstandort Lübeck? Was sind Stärken, Kernkompetenzen?
Für Studierende? Mhm. Ich glaube, der Standort ist extrem attraktiv, weil Lübeck einfach einen richtig guten Ruf hat. Das klingt nach einer schönen Stadt, in der man sich wohlfühlen kann, wo man ja auch gerne hinfährt, um Urlaub zu machen, wenn man nicht schon aus der Region kommt. Hat ein ganz, ganz, ganz positives Image und hat eine angenehme Größe. Also viele Studierende wollen ja auch nicht in eine zu große Stadt, aus Sorge, dass man sich dort schlechter konzentrieren kann auf sein Studium. Wollen aber auch nicht in einer zu kleine Stadt, wo nichts los ist. Und da ist hier dieses familiäre, aber nicht zu kleine, glaube ich, genau richtig. Eine Studienstadt mit 10.000, 11.000 Studierenden ist hochattraktiv. Der Campus ist spannend. Der ist zwar ein bisschen außerhalb von der Stadt, aber ehrlich gesagt ja auch nicht so weit. Also kann man gut erreichen. Und man findet dort alles quasi in einem Umfeld. Das ist wirklich attraktiv. Ich würde mir wünschen, dass man noch viel vehementer versucht, studentisches Wohnen zu schaffen, weil viele Studierende ihren Studienort erstens nach der Nähe zum Wohnort suchen und zweitens nach den Möglichkeiten, kann man das finanzieren, kann man dort unterkommen, also wie bequem ist es auch oder wie zugänglich. Und erst ab einem gewissen Level orientiert man sich ja auch nach den Schwerpunkten oder nach bestimmten Professorinnen oder Professoren. Das kommt aber erst später. Und deswegen denke ich, dass man als Stadt wirklich etwas dafür tun kann, diesen Unique Selling Point als attraktive, mittelgroße Stadt, die wirklich was zu bieten hat, aber nicht jetzt wie München oder Berlin extrem teuer ist. Da könnte man wirklich was machen und das A und O ist immer der Wohnraum.
Und wenn man nochmal so ranzoomt, warum sollte man sich für ein Studium an der TH entscheiden?
Man sollte sich für ein Studium an der TH Lübeck entscheiden, wenn man Lust hat, ein angewandtes Studium zu machen. Also wo es wirklich darum geht, natürlich auch Theorien und Methoden und Techniken zu lernen, aber sich vor allem den praktischen Fragen zu stellen. Also damit wirklich ganz reale Probleme lösen zu wollen. Wenn man gerne in kleinen Gruppen studiert, wenn man gerne auf einem Campus ist, wo die Wege nicht weit sind, sehr gerne, wenn man sich engagieren möchte. Wir freuen uns immer sehr, wenn Studierende auch mitmachen und ihre Hochschule mitgestalten. Ich denke, dann ist es wirklich eine richtig gute Hochschule und dann natürlich, wenn man sich für unsere Fächer interessiert.
Klar. Das vielleicht
als erst.
Und wie schaut's mit den Zukunftsaussichten aus?
Wenn man bei uns studiert hat. Ja, also wir hoffen, dass man das Studium zu Ende bringt, bevor man von irgendjemandem weggefischt wird für eine Arbeitstätigkeit. Also wir merken das sehr, dass unsere Absolventinnen und Absolventen schon immer nachgefragt waren, vor allem in den Fächern, die wir anbieten. Da ist wirklich ein Bedarf. Ein Beispiel vielleicht, wir führen ja einmal im Jahr gemeinsam mit der Universität und der Industrie- und Handelskammer einen Karrieretag zu. Der wird immer größer. Die Unternehmen, die sich dort zeigen und auf den Campus kommen und mit den Studierenden zu sprechen, es werden immer mehr, auch immer vielfältigere. Und sie fangen schon viel früher an, nach den Studierenden zu suchen. Also nicht erst diejenigen, die einen Abschluss haben, sondern bereits ab Praktika, Bachelorarbeit, Masterarbeit. Eigentlich Hauptsache, man kann schon in Kontakt treten. Und das ist ein gutes Zeichen. Also die Studiengänge, die wir anbieten, die sind wirklich hoch nachgefragt.
Und gibt es von der Hochschule aus auch eine Begleitung in Forschung und in die Wissenschaft? Also eine Unterstützung, oder dass man da direkt irgendwie reingeleitet wird? Oder war das das, was Sie gerade schon gemeint
haben? Nee, das war jetzt gerade quasi der Übergang in den Arbeitsmarkt.
Mhm, genau.
Der wird begleitet. Wir haben auch ein Career Center beispielsweise. Also so Themen wie sich vorbereiten auf Bewerbungsgespräche, Bewerbungsmappencheck, verschiedene Soft Skills und so weiter. Das bieten wir alles an. Was Sie eben ansprechendes Thema Forschung, das begleitet ja uns als Hochschule quasi als eine Standardaufgabe, also Lehre, Forschung, Transfer und Weiterbildung. Und uns ist es auch wichtig, dass wir Forschung und Lehre, wir sagen Zusammendenken, also dass wir die Inhalte, die wir in der Forschung generieren, in die Lehre bringen und Fragestellungen, die wir haben aus dem Forschungsbereich, mit unseren Studierenden bearbeiten. Das beginnt schon sehr früh. Das ist quasi ein Kernelement, aber von Hochschulqualifizierung.
Und Sie haben vorhin von internationalen Kooperationen vielleicht gesprochen. Was gibt es da? Wie ist da die Hochschule aufgestellt? Oder genau, gibt es besondere Austauschstationen für Studenten?
Ja, das also finde ich ganz faszinierend. Also die Hochschule hat schon sehr früh angefangen, sehr, sehr enge Kontakte nach China und in die USA zu knüpfen. China an zwei Standorten, in Shanghai und in Hangzhou. In Hangzhou auch mit einem eigenen Institut für angewandte Ingenieurswissenschaften. Und in die USA nach Milwaukee an die Milwaukee School of Engineering. Das sind Kooperationen, die jetzt wirklich schon Jahrzehnte laufen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Also seitens der Kooperation mit den chinesischen Partnern kommen sehr viel mehr chinesische Studierende zu uns, als dass wir entsenden. Das ist aber typisch. Die Deutschen gehen leider weniger gern ins chinesische Ausland als beispielsweise in die USA. Kann man verstehen, aber wäre für uns als Land, als Gesellschaft natürlich extrem relevant, dass wir viel China-Expertise haben. In die USA haben wir Austausche, die ich sehr, sehr faszinierend finde, weil sie ungewöhnlich sind, nämlich, dass unsere Studierenden gemeinsam einen Studiengang absolvieren mit den amerikanischen Partnern. Das heißt, die kennen sich, die deutschen und die amerikanischen Studierenden, und die amerikanischen Studierenden kommen ein ganzes Jahr nach Deutschland. Das ist sehr lang für diesen Kulturkreis. Und unsere Studierenden gehen auch ein Jahr rüber, ein halbes Jahr zum Studieren, ein halbes Jahr, um ihre Abschlussarbeit dort vorrangig in Unternehmen zu machen. Das ist also wirklich eine unglaubliche Kooperation, und die gibt es, wie gesagt, schon sehr, sehr lange, läuft sehr gut, aber ist sehr speziell für einige Menschen und für bestimmte Studiengänge. Was wir nicht hatten, war der ganze Austausch im europäischen Ausland. Oder hatten wir auch, aber weniger im Fokus. Also den haben wir erstmal noch mit in den Fokus gerückt und haben gesagt, wir müssen die Möglichkeiten, die uns das sogenannte Erasmus-Plus-Programm bietet, sehr viel stärker nutzen, haben also noch mehr europäische Partnerhochschulen hinzugewonnen. Und das Schöne an dem Erasmus-Plus-Programm ist, dass man dort während jeder Studienphase ins Ausland gehen kann, also während des Bachelors und während des Masters und auch während der Promotion, die wir nur bedingt anbieten, aber trotzdem bis zu 12 Monaten jeweils, muss aber gar nicht so lang sein. Das Ganze ist für Studierende, das Ganze ist für Praktika, das Ganze ist für Lernende, das Ganze ist für Verwaltungsangehörige, also ein ganz umfassendes Programm, auch immer mit Stipendien unterlegt, keine Vollstipendien, aber immerhin. Und das noch weiter auszubauen und quasi niedrigschwelligeres Auslandsaufenthaltsangebot zu schaffen, das ist noch quasi eine große Mission, aber das wächst auch stetig.
Und jetzt haben wir die Forschung natürlich schon kurz anklingen lassen, aber was sind vielleicht besonders spannende Forschungsfelder gerade an der TH Lübeck?
Oh, wie viel darf ich nennen? Das ist... Ich überlege mal, dass ich auch niemanden vergesse. Also ich fange mal an mit etwas, was ich wirklich sehr schön fand. Wir haben neulich unseren Pusel-Ingenieurpreis verliehen. Das ist ein Preis für die besten Abschlussarbeiten. Und gewonnen hat eine Studentin, die hat die Algenbildung in Seen untersucht, was ja dazu führen kann, wenn es zu viel Algenbildung gibt, ich erkläre es jetzt in meinen Worten, nicht in ihren, dass so ein See kippen kann und dann hat das Umweltschäden. Und die Arbeit ging darum, wie man diese Algen abfischen kann, mit welchen Filtermethoden man am besten Algen abfischen kann. Aber, und das fand ich das Tolle daran, nicht nur, wie man diese Algen abfischt und wie es dem See danach besser geht, sondern was man mit diesem Algenmaterial dann auch machen kann. Weil sie sagte, mit dieser einen Methode hat man dann mehrere Tonnen Algen plötzlich und die kann man nicht einfach irgendwo hinlegen, sondern was macht man dann weiter mit denen? Das finde ich einen ganz, ganz schönen, ganzheitlichen Ansatz, der mir sehr gut gefallen hat und der schon auf studentischer Ebene tatsächlich stattgefunden hat. Sie hat, also das war diejenige, die den Preis dieses Jahr gewonnen hat. Das wäre so ein Beispiel aus dem Studiengang Umweltingenieurwissenschaften, wenn ich mich nicht irre. Ein anderes Beispiel, was ich gerade ganz spannend finde, ist das Messen von Personenströmen hier in der Innenstadt. Ein Projekt, was Big Data ebenso beinhaltet wie Wirtschaftswissenschaften, wo versucht wird, an verschiedenen Indikatoren zu messen, wie Menschen in die Innenstadt kommen, um daran beispielsweise Öffnungszeiten ausrichten zu können oder Parkplatzangebot, öffentlichen Nahverkehr, unterschiedlichste Faktoren. Das finde ich ein sehr spannendes Projekt. Auch aus dem Projekt Wirtschaft sehr spannend finde ich Controlling für Kultureinrichtungen, also Controlling, was man von Unternehmensseite her kennt, jetzt auszuprobieren, wie das gestartet wurde am Europäischen Hanse-Museum, wie das beispielsweise auf Museen übertragbar ist. Das finde ich ein sehr schönes Projekt. Im Bereich Bauwesen finden ganz spannende Themen statt, beispielsweise zum digitalen Konstruieren, wo zusammen mit lokalen KMUs Workshops und andere Formate angeboten werden, auch Exkursionen, um zu gucken, wie man das Konstruieren smarter gestalten kann, wie man so schön sagt, und das aber nicht one size fits all, sondern wirklich auf die einzelnen Unternehmen zugeschnitten. Wir haben jetzt neue Projekte KI in der Bildung beispielsweise. Also es ist ganz vielfältig und vor allem aber immer etwas, wenn man ein bisschen tiefer hinhört, wo man sofort sagt, ach, ich verstehe den Nutzen.
Und Sie arbeiten natürlich mit vielen anderen Institutionen zusammen, Fraunhofer vielleicht genannt oder die Uni. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie ist die Hochschule da vernetzt?
Unterschiedlich. Also ich würde sagen, am engsten sind wir tatsächlich mit der Universität zu Lübeck vernetzt und das ist auf ganz vielen Ebenen. Also wir haben gemeinsame Studiengänge, genauso wie gemeinsame Forschungsprojekte, genauso wie zum Beispiel die Innovative Hochschule gemeinsam. Wir wollen jetzt aber auch ein gemeinsames Campus-Management-System einrichten oder haben die Innenrevision gemeinsam. Also je nachdem, um was es sich geht, haben wir Verträge oder mündliche Absprache oder gemeinsame Projekte oder Ähnliches. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Fraunhofer ist es ähnlich. Wenn wir mit Unternehmen arbeiten, kommt es total darauf an, was es ist. Also ist es jetzt beispielsweise ein Deutschlandstipendium, was ein Unternehmen mitfinanziert. Wir haben jetzt eine Stiftungsprofessur für den Holzbau. Das ist auch nochmal eine andere Art von Vertrag und Zusammenarbeit. Abschlussarbeiten, die in ein Unternehmen geschrieben werden, da haben wir manchmal Geheimhaltungsklauseln, die wir quasi vereinbaren. Also es ist wirklich ein buntes Sammelsurium an Möglichkeiten und dementsprechend auch an Kooperationsformen.
Und wo sehen Sie für den Hochschulstandort Herausforderungen oder noch Potenziale oder wo darf noch gedreht werden?
Also da würde ich gern für die Technische Hochschule Lübeck sprechen. Was ich sehe, ist, dass wir so ein unglaubliches Wissen und ein unglaubliches Potenzial und ein Pool an Menschen haben, mit dem man noch mehr machen könnte für die Stadt und für die Region. All unsere Professorinnen und Professoren mit wirklich ganz geringen Ausnahmen sind mit einer Doppelqualifikation berufen worden. Das heißt, die haben sowohl eine wissenschaftliche Qualifikation, in der Regel eine Promotion, als auch eine Berufserfahrung außerhalb des Hochschulbereiches. Die kommen also richtig aus der Praxis. Die können beides. Die können Praxis und die können Wissenschaft. Und damit sind sie natürlich prädestiniert dafür, gerade an einer anwendungsorientierten Hochschule, gemeinsam mit Unternehmen oder anderen Einrichtungen wirklich praktische Fragestellungen zu bearbeiten, Innovation voranzutreiben. Wir haben aber unglaubliche Hemmschuhe. Und diese Hemmschuhe abzulegen, das ist teilweise ein richtig dickes Brett. Und auch etwas, was wir nur bedingt selber stemmen können. Ich kann gleich Beispiele nennen, also wo wir aus der Hochschule heraus selber nur bedingt etwas tun können. Wir sagen immer um den Transfer, also das ist die Vermittlung von Wissen aus unserer Hochschule hinaus, aber auch wieder zurück, ja, um das zu befördern. Und da wir eine Landeseinrichtung sind, ist es auch oft eine Frage, die das Land klären müsste. Und da habe ich das Gefühl, könnte man noch viel machen? Als Beispiel. Ich werde jetzt mal konkret. So. Also das eine ist, dass unsere Professorinnen und Professoren sehr, sehr viel Lehre leisten müssen. Doppelt so viel als an Universitäten. Das heißt, dass sie zeitlich wirklich wahnsinnig eingebunden sind. Auch viel in der engen Betreuung, Kleingruppen, praktische Übungen. Und dass ihnen für andere Tätigkeiten gar nicht so viel Zeit bleiben. Also sehr viel weniger Zeit bleibt für Forschung und Transfer, weil so viel in die Lehre fließt. dann ist unsere Art der Forschung des Transfers auch noch aufwendig, weil es eben mit Personen aus Institutionen ist, die anders denken, arbeiten und sprechen als wir, Unternehmen beispielsweise. Wir sind eine öffentliche Einrichtung, die sind das nicht. Da muss man quasi unsere Regularien, unsere Tempi, verschiedene Sachen anpassen aneinander, das ist aufwendig. Und dann kommt hinzu, dass wir kein eigenes Promotionsrecht haben. Das heißt, uns fehlen die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Forschungsarbeit wegschleppen. So, das ist teilweise können wir das abfedern, weil wir dann über die Uni beispielsweise promovieren können. Aber auch das ist dann wieder ein extra Schritt an Aufwand für uns. Und das heißt, dass Anreize für unsere Professorinnen und Professoren, diese Projekte mit den Unternehmen zu machen, die sind eigentlich gar nicht da. Warum sollten sie? Sie sind voll ausgelastet mit ihrem täglichen Engagement für die Studierenden, mit vielleicht Forschungsprojekten, die man ohne Unternehmenspartner macht oder in der Selbstverwaltung. Also man kann sich in ganz vielen Bereichen in der Alumni-Arbeit, in der Wissenschaftskommunikation austoben. Und die Anreize für Transfer sind doch sehr, sehr gering. Und wir haben versucht, das an der Hochschule aufzufangen, über eine Transferstrategie, über Mitarbeiterstellen beispielsweise, die wir aus den letzten Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Land erstellt haben. Aber es ist sehr, sehr mühsam und wir bräuchten einfach sehr viel bessere Rahmenbedingungen. Und ein letzter Satz noch, wenn unsere Professorinnen und Professoren quasi der Anreiz fehlt, und das alles sehr stark abhängig davon ist, ob sie gerade die Zeit haben und das Engagement leisten können, um diesen Transfer zu machen, dann sind wir auch nicht immer ein verlässlicher Partner für die Wirtschaft. Weil wir sind keine Dienstleister in dem Sinne. Unsere Dienstleistung geht in Richtung Studierende in erste Richtung. Und das macht es manchmal nicht ganz einfach für alle Seiten.
Sie haben gerade die Wirtschaft schon genannt. Wir wollen noch so ein bisschen über die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sprechen. Welchen Einfluss haben aus Ihrer Sicht die Hochschulen auf einen Wirtschaftsstandort?
Naja, ich glaube, der größte Einfluss ist natürlich immer über das Thema Fachkräfte. Also, dass wir Absolventinnen und Absolventen qualifizieren, die dann einfach sehr direkt gebraucht werden für die Unternehmen. Ein zweiter Bereich ist die Weiterbildung. Das wäre auch etwas, wo man noch stärker ausbauen könnte, aber wo wir auch schon ganz gute Angebote haben, sowohl im digitalen als auch im Präsenzbereich. Und der dritte Bereich ist natürlich das ganze Thema Innovation und gemeinsame Forschung betreiben und versuchen, können auch kleine Sachen sein, die Unternehmen weiter voranzubringen. Und das passiert auch sehr, sehr oft über die Studierenden. Bei uns schreiben 90% der Studierenden ihre Abschlussarbeiten in den Unternehmen. Und das ist schon ein kleiner Schub.
Genau, da hätte ich jetzt auch gerade noch gedacht, welchen Mehrwert es für kleine oder mittlere Unternehmen hat, sich mit der Hochschule auszutauschen und wie man das vielleicht dann auch noch ein bisschen besser gestalten kann oder wie das überhaupt funktioniert.
Ja, wir freuen uns sehr. Also der Hanse Innovation Campus, der ja auch schon mal hier zu Gast war in der Podcast-Serie, das ist so eine Organisation, die versucht, das Bindeglied zwischen Wirtschaft, Stadt und den Hochschulen zu sein. Das, glaube ich, funktioniert schon ganz gut. Und dieses Projekt Innovative Hochschule, was ich eben angesprochen hatte, das setzt auch genau dort an, dass wir an den Hochschulen, also an der Universität wie an der Technischen Hochschule Lübeck, Strukturen schaffen und auch hinterlegen, damit wir die Zusammenarbeit besser hinbekommen. Sowohl die Ansprache und den Kontakt zwischen Hochschulen und Unternehmen, als auch das Thema Weiterbildung, als auch das Thema Innovation. Da versprechen wir viel von.
Gut, dann wollen wir auch Lübeck noch als Ort zum Leben beleuchten oder gibt's noch was zu ergänzen?
Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Das ist mir wirklich wichtig. Das ist diese ganze Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, können auch andere Einrichtungen sein. Das ist mir nochmal wirklich wichtig zu betonen, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern auch die Unternehmen können viel tun und sind herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen, uns anzusprechen. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen hartnäckig sein, um die richtige Ansprechperson zu finden, aber wir sind da schon viel besser geworden, dass wir wirklich versuchen klarzumachen, wie man an uns rantreten kann und was wir auch bieten. Wir brauchen die Unterstützung von den Unternehmen beispielsweise, ich hatte eben schon das Deutschlandstipendium erwähnt, Wir haben aber auch das Problem, dass wir viele internationale Studierende haben, die wir ja auch als Fachkräfte für unseren Arbeitsmarkt mitqualifizieren wollen, die Schwierigkeiten haben, Praktika zu finden in den Unternehmen. Die Stiftungsprofessur hatte ich als ein gutes Beispiel angeführt. Das muss nicht jedes Unternehmen leisten können, aber es wäre wirklich, wirklich wichtig, dass man nicht erwartet, dass die Hochschulen als Dienstleisterin quasi auf die Unternehmen beständig zutreten, sondern dass wir da zusammenarbeiten und dass die Unternehmen auch Möglichkeiten schaffen, insbesondere für die Studierenden und für die Absolventinnen.
Da ist auf jeden Fall also auch noch Potenzial, auch von Seiten der Unternehmen. Ja,
ja, und gerade was die internationalen Studierenden angeht. Ja.
Okay. Gut, Sie leben auch in Lübeck, beziehungsweise in der Nähe oder an Lübeck dran. Was macht denn Lübeck, auch das haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, zu einer lebenswerten Stadt oder zu einer Stadt, in der man gerne arbeitet? Außer, dass sie jetzt schön ist und dass sie eine ganz gute Größe hat.
Ich finde, dass es eine Stadt ist, in der man sehr schnell sehr gut aufgenommen wird. Vielleicht ist das der Hanse-Charakter, das weiß ich nicht. Aber man kommt wirklich ganz schnell rein und lernt sich kennen. Da ist eine große Offenheit. Ich erlebe hier nicht das spröde norddeutsche Verhalten, was so nachgesagt wird. Das haben wir hier nie vorgefunden, sondern fanden, es ist immer eine offene und warmherzige Stadt ist mit einem netten Angebot querbeet. Also wenn man ein bisschen Stadt haben möchte, hat man Stadt. Wenn man viel Stadt haben möchte, ist Hamburg ja auch nicht so weit. Wenn man Natur haben möchte, kann man in dieser Stadt sein oder um sie herum. Also es ist vielfältig und das ist für mich, ich habe hier alles, was ich brauche.
Gibt es auch Angebote, die Sie vermissen?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich gar nicht so sehr dazu kommen würde. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Nö.
Nun waren Sie ja doch auch schon recht viel unterwegs in Ihrem Leben. Kann man vielleicht auch sagen, was Lübeck noch von anderen Städten lernen könnte?
Also was ich mir wirklich wünschen würde, und das machen beileibe nicht alle Städte richtig, aber ich finde, Lübeck mit dieser fantastischen Innenstadt hat wirklich ein Verkehrskonzept verdient mit sehr viel weniger Fokus auf den Automobilverkehr.
Ja. Was machen Sie gerne in Lübeck, wenn Sie denn mal in Ihrer knappen Zeit ein bisschen Freizeit genießen können?
Ja, ich habe schon Freizeit. Das ist nicht der Punkt. Also ich bin tatsächlich am liebsten einfach draußen unterwegs. Ich muss auch gar nicht unbedingt in die Stadt rein. Ich mag das sehr, einfach irgendwo am Wasser oder in den Wäldern oder in den Wiesen unterwegs zu sein. Ich komme gerne in die Stadt zum Bummeln, das mache ich auch gerne. Ich bin ganz froh, wenn meine Freizeit nicht noch mit Terminen belegt ist. Das ist vielleicht so eine Berufskrankheit, dass ich mir sage, oh, am Wochenende möchte ich nicht um 19 Uhr oder um 13.30 Uhr oder wann auch immer irgendwo parat stehen müssen, sondern dieses freie Schlendern oder freie etwas machen oder auch nicht, ein bisschen früher oder ein bisschen später, das genieße ich wahnsinnig.
Und haben Sie auch so ein paar Lieblingsecken? Und wenn ja, welche?
Meine Lieblingsecken sind tatsächlich ein bisschen vor den Toren Lübecks. Und ich finde es total interessant. Ich habe das Gefühl, dass ich vor allem mit unserem Hund eigentlich immer dieselben Runden mache und sich jeden Tag toll finde. Also wirklich hier in den Wäldern und in den Feldern und an den Seen, da kann ich mich nicht satt sehen.
Und dann haben Sie ja auch Kinder. Gibt es was man mit Kindern irgendwie besonders gut machen kann, was Sie empfehlen können?
Also ich habe ein Kind, was die Kirchen hier sehr liebt. Zum Beispiel, das finde ich ganz ganz spannend und überhaupt gerne hier durchstromert. Und ich habe ein anderes Kind, das finde ich ganz wunderbar, der hier in der Innenstadt zur Schule geht und am liebsten mit den Kumpels durch die Stadt stromert. Und dass das geht und ich mir keine Gedanken machen muss. Und ich mir immer so vorstelle, wie die dann in so einer Horde durch diese Gänge ziehen und sich diese Stadt erlaufen, erkunden. Das finde ich ganz großartig.
Süß.
Und ich glaube, die haben einen Lieblingsdönerplatz, aber das muss ich als Mutter gar nicht so genau wissen.
Vielleicht ist es besser so. Aber das würde mich schon interessieren, was ihr Kind an den Kirchen schön findet oder einfach dort drin zu sein und die zu besuchen oder die Atmosphäre wahrzunehmen?
Ich kann das gar nicht sagen. Das war schon immer so. Also wir bleiben dann da auch nicht stundenlang drin, sondern ich glaube, es ist die Atmosphäre, es ist das ein bisschen was erzählen, es ist eine Kerze anzünden. Ich glaube, es ist einfach, sind einfach so beeindruckende Orte. Ja.
Und gibt es eine Lieblingskirche?
Das müsste ich immer fragen. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht die Marienkirche. Hm. Aber vielleicht wüsste sie das auch gar nicht.
Sind ja auch alle schön, muss man dazu auch sagen.
Ja.
Gut, wir haben zum Ende, und das passt eigentlich ganz gut dazu, immer noch eine Frage des Vorgängers, der Vorgängerin. Und vor Ihnen haben wir mit Christian Mehrens und Dennis Evers von der Volksbank gesprochen. Und die haben sich zusammen die Frage gestellt, was ist Ihr Lieblingsort oder alternativ wahlweise Ihr schönstes Erlebnis in Lübeck? Und das dürfen Sie gerne beantworten. Lieblingsorte hatten wir jetzt ja schon so ein bisschen, aber vielleicht gibt es ein schönes Erlebnis, das Sie mit Lübeck in Verbindung bringen.
Was ich mit Lübeck immer, immer, immer in Verbindung bringen werde, ist die Geburt meines zweiten Kindes. Unser erstes Kind ist in Weimar geboren, unser zweites Kind hier in Lübeck, und es schafft eine Dankbarkeit und eine Verbundenheit, die ich auch mit der Stadt verbinde. Das ist, glaube ich, nicht zu toppen.
Ja, da kann man nichts hinzufügen. Aber Sie dürfen noch eine Frage hinzufügen, die Sie vielleicht oder die Sie gerne stellen würden an den Nachfolger, an die Nachfolgerin.
Wissen wir schon, wer das ist?
Nein.
Schade.
Das ist immer noch offen. Oder ich weiß es schon, aber ich verrate es nicht.
Wenn man einen Wunsch frei hätte für Lübeck, irgendetwas zu gestalten oder zu verändern, oder zu machen. Also einmal an der Wunderlampe reiben und man hat einen Wunsch frei für diese Stadt. Was wäre das?
Das ist gut. Mhm. Gibt es zu guter Letzt noch was, was ich Sie noch hätte fragen sollen oder was Sie noch gerne loswerden würden?
Nein, ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe mich gefreut, über die Technische Hochschule Lübeck reden zu können, und ich habe mich sehr gefreut, über Kooperationen zu sprechen. Das halte ich für absolut relevant. Also die Hochschule steht nicht allein, das wollen wir auch nicht. Wir fühlen uns hier wirklich sehr, sehr verwurzelt und verbunden, wollen eine gute Partnerin sein. Ich habe mich gefreut, dass wir über den Campus, den Stadtteil gesprochen haben, über die Stadt und was die Region ausmacht, über Internationalisierung, Forschung und Transfer. Alle Lieblingsthemen sind eigentlich drangekommen.
Sehr gut. Dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen herzlichen Dank, liebe Muriel Kim-Helbig, für Ihre Zeit, für das schöne Gespräch.
Sehr gern.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.